Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt.
Guten Tag, guten Abend, herzlich willkommen zu diesem ganz besonderen, dem einzigen ersten Dienstag im August in diesem Jahr. Zu einer Sendung, die ich gerne eine ausgewogene Mischkalkulation nennen möchte. Zum einen dachte ich nämlich, Sommerloch, ne, machst du mal so ein Best-of 2017 erste Hälfte draus. Denn es gibt ja zum Beispiel immer mal so Interviews mit tollen Gästen, die dann aber irgendwie auf der Strecke bleiben. Also die Interviews jetzt, nicht die Gäste, die man mal gemacht hat. Manchmal sind es ja zwei, sogar drei Interviews zu einem Film, die man macht, aber die man nicht sofort verwenden kann. Und wenn dann Sommerloch ist, so denkt man, dann sendet man die alle. Soweit so Theorie, denn so ein richtiges Sommerloch will sich ums Verrecken dieses Jahr nicht einstellen. Also wettermäßig vielleicht, filmmäßig aber eher nicht. Also Mischkalkulation. Zum einen tatsächlich drei tolle aktuelle Filme auch diese Woche, die am Donnerstag starten. Zum einen das große Franchise-Ende, der dritte Teil der jüngsten Neuauflage von Der Planet der Affen, Survival. Der Beweis dafür, dass Franchises eben nicht von Film zu Film schlechter werden müssen. Dann haben wir das tolle britische Drama Das Gesetz der Familie mit Brandon Gleeson und Michael Fassbender. Und dazu endlich Final Portrait, Stanley Tucci's Berlinale Film über den Schweizer Maler Alberto Giacometti mit einem wirklich außerirdisch guten Jeffrey Rush. Das ist der aktuelle Teil dieser Sendung. Und dann tatsächlich ein liegen gebliebenes Interview, und zwar mit Autorenfilmer Dani Levy, zu dessen Film Die Welt der Wunderlichs. Zu dem Film hatten wir, als er rauskam, mit Hauptdarsteller Peter Simonischek gesprochen. Und das Interview mit Dani Levy passte dann leider nicht mehr in die Sendung. Das gibt's deshalb endlich heute. Das war nämlich richtig spannend und vor allem auch einfach richtig schön. Also, auf geht's. Eine Stunde Film, die Mischkalkulation. Aktuelle Filme treffen auf liegen gebliebenes, aber keinesfalls vergessenes Interview. Vorhang auf, Bühne frei.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Also bist du nun gekommen, um deine Affen zu retten?
Ich komme wegen dir.
Wegen mir? Mein Gott. Sieh dir deine Augen an. Fast menschlich. Woher wusstest du, dass ich hier bin?
Man hat es mir gesagt, dass du kommst. Dass noch mehr Soldaten aus dem Norden sich hier mit dir treffen werden.
Treffen werden?
Um uns alle zu vernichten. Endgültig.
Das hier ist er. Der angekündigte schöne Beweis dafür, dass Franchises eben nicht von Teil zu Teil immer schlechter werden müssen. Liebesfluch der Karibik, kannst du dir eine Scheibe von abschneiden, sondern dass sie manchmal das eh schon hohe Niveau halten können. Oft ist das der Fall, nämlich genau dann wie auch hier, wenn von vornherein eine Trilogie beispielsweise geplant war, man also von vornherein auch Story für alle geplanten Teile hatte. Ihr seht, ne, es läuft immer wieder darauf hinaus, ohne gute Story kein guter Film. Wo sind wir hier? Mitten auf dem Planet der Affen. Dritter und letzter Teil dieser Verfilmung, der heißt Survival. Und da die meisten von euch höchstwahrscheinlich zumindest grob im Bilde sein werden, reiße ich die ersten zwei Teile nur noch mal ganz kurz ab. Im ersten, Planet der Affen Prevolution, hatte ein junger Forscher, damals gespielt von James Franco, einen kleinen Babyschimpansen bei sich zu Hause aufgezogen, Caesar, der ein wirklich erstaunliches Intelligenzpotenzial zeigte, war sehr schnell in der Lage, komplexe Zeichensprache zu lernen und entstammte eigentlich einem Forschungsprogramm gegen Alzheimer. Denn in der Welt des Films erkrankten immer mehr Menschen plötzlich an einer mysteriösen Seuche, die das Gehirn angriff. Die Affen aber, die mit einem ganz neu entwickelten Medikament behandelt wurden, das man finden wollte, um die Seuche zu bekämpfen, die wurden immer intelligenter und brachen dann am Ende auch aus, und zwar unter Caesars Führung. In Teil 2, Planet der Affen Revolution, war Caesar dann als erwachsener Schimpanse der Anführer der Affenrebellen, mittlerweile spricht er auch, und es kommt zum ersten großen Kampf zwischen Affen und den Menschen, die jetzt regelrecht Angst vor der Intelligenz der Tiere entwickelt hatten und sie ausrotten wollten. Weiter geht's in Teil 3, jetzt Survival, wie der Titel des Films es sagt. geht's ums blanke Überleben. Einige Jahre sind seit dem zweiten Teil, also diesem letzten großen Krieg zwischen Affen und Menschen, vergangen. Die Gehirnseuche hat die Menschen auf ein Minimum reduziert. Die Affen sind mittlerweile jetzt in der Überzahl, aber die restlichen von Militärs aufgeheizten Menschen haben immer noch Waffen und durchstöbern die Wälder nach Affenkolonien, um sie weiter anzugreifen und zu töten. Und damit dann vielleicht doch nochmal kurz zurück zu dem Ausschnitt von eben, denn es kommt natürlich unweigerlich zum großen Showdown der beiden Anführer zwischen Affenanführer Caesar, wie immer Motion Capturing mäßig gespielt von Andy Serkis, und dem auf Menschenseite, den sie alle nur den Colonel nennen, gespielt von Woody Harrelson.
Man hat es mir gesagt, dass du kommst. Dass noch mehr Soldaten aus dem Norden sich hier mit dir treffen werden.
Treffen werden?
Um uns alle zu vernichten. Endgültig.
Also Mensch gegen Affe, quasi the final battle, und alles natürlich unter dem Vorsatz der Affen, eigentlich nur in Ruhe und zurückgezogen in den Wäldern leben zu wollen, gleichzeitig aber unter dem Vorsatz der Menschen, all diese intelligenten Affen möglichst vollständig auszurotten. Der Mensch also sozusagen als niederes Tier, das aber aufgrund seines makaberen Glaubens an irgendeine Schöpfungsgeschichte immer noch meint, er sei die Krone eben jener Schöpfung und alles andere Getier habe sich ihm unterzuordnen. What a terrible mistake. Fangen wir beim Look dieses dritten Teils an. Absolut oberstes Regal, da gibt's nichts zu meckern. Da hat Andy Serkis als der Motion-Capture-Experte in Hollywood in den vergangenen Jahren wirklich ganze Arbeit geleistet. Was ihr im Film seht, sind ganz selbstverständlich sprechende, intelligente Affen. Schimpansen, Bonobos, Gorillas, Orang-Utans. Da sieht nichts unecht oder irgendwie nach Plastik oder nach CGI aus. Ihr seht sprechende, hochintelligente Affen und ihr stellt nichts davon in Frage, weil es so gut aussieht. Also eins mit Sternchen. Gedreht wurde außerdem dieses Mal auf 65mm Film, nicht auf 35mm, weil die Sets dieses Mal auch viel größer sind. Diese letzten großen Schlachten, die haben fast optisch gesehen schon Herr der Ringe Dimensionen. Das wirkt auf dem breiteren Filmformat natürlich dann auch viel satter. Und über Woody Harrelson als fieser, affenvernichtender, affenjagender Colonel braucht man nichts zu sagen. So eine Rolle schüttelt der mit Bravour und ohne jede Anstrengung aus dem linken Hosenbein. Dann die Story, von vornherein, wie eben schon mal erwähnt, als drei Teile geplant, ne? Und zwar auch drei ganz logische, Obacht, Evolutionsstufen eines Kinofilms sozusagen. Ne? In Teil 1 viele Menschen, wenige Affen. In Teil 2 Menschen und Affen quasi gleich auf. Und jetzt im dritten die nur noch wenigen, aber höchst aggressiven und aufgerüsteten Menschen gegen eine riesige Überzahl an Affen, die eigentlich alle nur ihre Ruhe haben wollen. Die in diesem letzten Krieg gezwungen, teilweise gefangen genommen und versklavt werden. Also da ist alles an Drama, Spannung und Action drin. So, und trotzdem war noch Platz für Comic Relief. Die Speertruppe um Anführer Caesar trifft zum Beispiel in der Nähe der Militärfestung des Colonels auf einen entlaufenden Zooschimpansen, der ganz zufällig doch sehr an Gollum erinnert. Die Rolle, mit der Andy Serkis berühmt wurde. Also da gibt es sogar auch noch ein ganz nettes Easter Egg. Und dieser Affe ist für die zwischenzeitlichen Lacher in der ansonsten wirklich notwendig düsteren Geschichte verantwortlich. So geht Franchise. Der feine Herr hinterm Mikrofon hat nichts zu meckern. Diese Story haben sie in drei Teilen richtig schön rund gekriegt. Mehr davon braucht's nicht, mehr davon wird's nicht geben. So geht Kino. Ab Donnerstag draußen, Planet der Affen Survival, und ihr dann sehr gerne drinnen.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Heute zu Gast bei X-Filme in Berlin und nachdem wir eben schon mit Peter Simonischek gesprochen haben, einem der vielen Hauptdarsteller aus Die Welt der Wunderlichs, sitzen wir jetzt hier mit einem der Chefs von X-Filme und mit dem Chef von Die Welt der Wunderlichs, Dani Levy. Schönen guten Abend.
Ja, schönen Abend. Ja. Hallo, grüße dich.
Ich werde das Gefühl einfach nicht los, dass dir immer noch beklopptere Familien für deine Filme einfallen.
Aber ich suche sie nicht, die sind halt einfach da. Ja, es stimmt schon, die Wunderlichs sind natürlich in einer nicht-jüdischen Version tatsächlich noch etwas anstrengender als die Zuckers bei Alles auf Zucker, das stimmt schon. Aber letztendlich strömt aus beiden Familien oder aus allen Familien, die ich so in meinen Filmen so liebe, immer wieder die unbedingte Sehnsucht und das Bedürfnis, eigentlich als Familie zu funktionieren. So wie wir halt alle irgendwie in einer Familie hineingeboren werden und denken, das ist halt Schicksal, mit denen müssen wir jetzt irgendwie klarkommen. Aber es ist so, dass sich die meisten Familien, die ich in meinem Umfeld und in meinem Bekanntenkreis und auch meine eigene Familie, okay, die ist jetzt nochmal speziell, aber so kenne, haben halt alle diese zumindest dysfunktionalen Elemente und zumindest auch diese Schrägheiten und Fremdheiten und manchmal auch eben auch diese Schwierigkeiten und Anstrengungen, die man einfach so untereinander hat. Und das ist etwas, was ich einfach als ich sage jetzt mal, als Stoff oder als Nährboden für Komödien so toll finde. Mhm. Weil alle irgendwo anknüpfen können. Und das stimmt auch bei dem Film jetzt, bei Die Welt der Wunderlichs. Die Leute kommen und erzählen gerne einfach auch von ihren Familien. Und das finde ich so toll, dass man halt so mit drin ist mit seiner eigenen Geschichte. Ich weiß ja gar nicht, wer da draußen im Publikum sitzt, aber ich merke, irgendwo haben wir halt dann doch alle ähnliche Erfahrungen.
Das heißt, du brauchst schon auch diesen spürbaren Funken Authentizität in dem von dir erdachten Irrsinn.
Ja, also ich brauche, ja, das ist richtig. Also ich brauche eine Anknüpfung an die Realität, sonst wird die Komödie für mich auch so ein bisschen blutlos. Mhm. Ich glaube, dass die echte Komödie sich wirklich eigentlich aus der Tragödie nähert. Oder anders gesagt, dass der Humor dann entsteht, wenn er eben aus einer realistischen Situation, aus einer Notsituation, aus einem anstrengenden Teil des Lebens und der Verwandtschaft und der Liebe entsteht, dass da das Lachen A in seiner Funktion als befreiendes Mittel am besten funktioniert, dass es ein sehr empathisches Lachen ist und kein höhnisches oder sarkastisches Lachen.
Der klassische Comic Relief.
Ja, das ist das, was ich wirklich sehr, sehr liebe in Komödien, wenn man halt spürt, dass es den Menschen auch wirklich um etwas geht, und zwar auch den Figuren. Und deswegen brauche ich realistische Verhältnisse. Also ich brauche Authentizität und ich brauche Glaubwürdigkeit in, also deswegen ist auch das Drehbuchschreiben immer so anstrengend. Ich brauche Glaubwürdigkeit im Buch und in der Darstellung.
Du hast das Drehbuch selber angesprochen. Das war dieses Mal, kann man so sagen, ein Kampf mit dir selbst. Hm. Du hast von der 12. Version gesprochen, die dann letzten Endes verfilmt worden ist.
Ja.
Kannst du es ausmachen, woran es diesmal gelegen hat, dass du so mit dir gekämpft hast?
Also schwierig. Schwierig das jetzt. Ich habe noch nicht so die richtige Distanz. Irgendwie fühle ich mich noch so ein bisschen wie mitten im Sturm. Weil der Film jetzt auch gerade erst fertig wird oder geworden ist und jetzt schon ins Kino kommt. Also das, ich glaube, das hat manchmal einen ähnlichen Verlauf. Ich fange mit großer Begeisterung an und schreibe erstmal sehr schnell, sehr libido gesteuert oder sagen wir sehr passioniert, sehr begeistert und überschwänglich eine erste Fassung. So. Mhm. Diese erste Fassung ist meistens ziemlich schrill und hat oft sehr viel schon komödiantisches Potenzial. Aber wenn man sie sich genauer anguckt, ist sie manchmal auch ganz schön hohl. Oder hohl ist vielleicht falsch, aber es hat etwas Unausgegorenes. Es ist eben so eine erste Idee und viele Figuren sind dann sehr flach und haben keine wirkliche Tiefe. So, dann meistens gehe ich dann in den ersten, nächsten zwei, drei Fassungen, verfeinere ich das, versuche das besser zu machen und irgendwann mal kommt tatsächlich die Seinsfrage. Mhm. Will ich diese Figuren in dieser Geschichte erzählen? Sind sie ernsthaft genug? Ist es stark genug? Ist es relevant genug? Ist es essentiell genug, so dass ich wirklich das Gefühl habe, es lohnt sich jetzt darüber einen Film zu machen und auch der Zuschauer das Gefühl hat, er sieht wirklich etwas, was er sehen muss. Und dann kommt meistens die Antwort, nein.
Da geht die Leidenschaft dann ins Leiden über.
So ein bisschen, ja, genau. Da wird es dann wirklich leiden. Was Leidenschaft. Und dann habe ich angefangen, sehr viel zu recherchieren über psychische Störungen, über Familienaufstellung. Habe Bücher gelesen, habe mit meiner Schwägerin gesprochen, die psychiatrische Krankenschwester ist. Habe mit meiner Schwester gesprochen, die Psychologin ist, sehr viel Familienaufstellung macht und. Und habe sehr viel Material angesammelt. Und die nächsten Fassungen waren eigentlich geprägt von sehr viel Hintergrundwissen. Aber die Figuren waren nicht mehr so lustig. Mhm. Die waren, wurden so ein bisschen dröge. So, es war alles so ein bisschen gut recherchiert, aber es hatte plötzlich so, es war auch sehr lang und es hatte dann irgendwie nicht mehr so den Pep. So irgendwie die Frechheit und die Subversivität, die ich mir auch wünsche, war dann wieder so raus.
Ja.
Und der Weg war dann deswegen ein bisschen steinig. Man muss ja auch sagen, natürlich habe ich 12 Fassungen geschrieben, aber ich habe dazwischen auch andere Filme gemacht. Natürlich liegt so ein Projekt dann auch immer, was übrigens auch nicht immer gut ist.
Mhm.
Manchmal lässt du so ein Projekt mal ein Jahr, eineinhalb Jahre liegen, dann liest du es wieder durch und denkst, oh Gott, was habe ich damals denn geschrieben? Wie kann das denn sein? Also das ist schon auch, und so zieht sich das dann ins Land und plötzlich schreibst du plötzlich 12. Fassung unten rein und glaubst es selber gar nicht.
Wenn du so ein großes Ensemble hast, wie jetzt bei Die Welt der Wunderlichs, wie wichtig und wie gleichzeitig anstrengend sind dann die Castings, wenn du bei so unterschiedlichen Charakteren wahrscheinlich auch so genaue Vorstellungen ja im Kopf hast, wie die Figur, die du da erdacht hast, wie die hinterher aussehen soll auf der Leinwand?
Also die Castings sind erstmal sehr, sehr aufregend und zwar deswegen, weil ja die erste Begehung eines Textes ist.
Mhm.
Also das verstehen die Schauspieler manchmal gar nicht, dass ich fast noch nervöser bin als sie, wenn sie da hinkommen. Weil Schauspieler hassen ja oft Casting, weil sie viele Schauspieler empfinden das als Prüfung und man mag sie dann nicht oder so, was ja gar nicht stimmt, sondern es ist wirklich ein Kennenlernen. Und für mich ist es natürlich ein Kennenlernen des Schauspielers, einfach zu gucken, wie fühlt sich das an. Gleichzeitig ein Kennenlernen meines Textes, was mich sehr nervös macht. Aber natürlich auch der Schauspieler lernt auch mich kennen und guckt, ob wir überhaupt zusammen eine gleiche Vorstellung dessen haben, was wir machen wollen. Für mich sind die Castings elementar wichtig. Ich kann mir keinen Film vorstellen, wo ich nicht wirklich ausführlich und gut und auch substanziell gecastet habe, so dass ich wirklich weiß, dass ich die richtigen Schauspieler für die richtigen Figuren habe.
Mhm.
Weil ich danach, wenn ich sehe, dass die das, weil das sind alles tolle Leute, wir haben so viele tolle Schauspieler in Deutschland, die so selbstständig und so stark sind und eigentlich kann man die dann am Set ziemlich allein lassen natürlich nicht. Natürlich brauchen die jemanden, der guckt und ihnen Inspiration gibt und ihnen nochmal was dazu sagt. Aber eigentlich machen die ihre Sache dann. Die sind einfach toll. Und ich liebe das dann. Jeden Tag am Set liebe ich es, den Leuten zuzugucken. Aber die Casting-Situation, die muss sein für mich. Und zwar in allen Zweifeln, die damit zusammenhängen. Ich habe schon für Filme 6, 8, 10 Leute für eine bestimmte Rolle gecastet, oft auch eine Hauptrolle. In dem Fall war es auch so, dass ich eine Menge Frauen mir angeguckt habe, bis ich Katharina Schüttler besetzt habe und wirklich angefangen habe, an meinen Texten und am Drehbuch zu zweifeln, weil das irgendwie für mich das nicht übergesprungen ist, was ich mir vorgestellt oder gehofft hatte.
So dass du dann grundsätzlich denkst, vielleicht habe ich etwas geschrieben, das überhaupt nicht funktioniert, egal mit wem?
Genau, ja. Wo ich dann, oder wo ich manchmal so denke, man hat ja so Vorbilder, ne? Es gibt ja manchmal auch der amerikanische Film, manchmal der tolle englische Film, was weiß ich, wo man sich denkt, wo ist, keine Ahnung, der tolle Dustin Hoffmann, oder wo, dann sucht man irgendwie so jemanden, oder wo ist eigentlich unser Ben Stiller, wo sind die Juden, wo sind die selbstironischen, skurrilen Leute, wo sind, aber natürlich sind die da, man muss sie finden, und aber ich merke schon, jede Besetzung ist wirklich auch ein Kampf und ist auch eine Geduldsfrage und auch eine Frage nicht einfach nur aufgrund von Qualität und Können, was viele Schauspieler haben, schon sich zufrieden zu geben, sondern wirklich zu sagen, ich suche genau diese Tragikomik für diese spezielle Figur, die irgendwo da draußen ist und den ich nur richtig finden muss. Und wenn man sich dann trifft und wenn man dann den richtigen hat und spürt, dass das wirklich überspringt, der Funken zwischen einem und dem Schauspieler und dem Buch, dann ist alles gut.
Leiden Autorenfilme auf der einen Seite und feiern Autorenfilme auf der anderen Seite mehr als Filmemacher, die Stoffe von anderen verfilmen, weil sie am Ende für alles sich verantwortlich fühlen? Also nicht nur, ob die Drehbuchversion einer bestehenden Geschichte funktioniert hat, sondern ob die ganze Geschichte funktioniert, weil ihr sie euch ausgedacht habt?
Du setzt halt alles auf eine Karte, ne?
Hm.
Das ist halt, wenn es nicht funktioniert, und ich rede jetzt gar nicht so sehr von nur dem kommerziellen Erfolg, sondern ich rede auch von dem Film als solches, der ja dann auch dastehen muss und auch überzeugen muss in der Branche, in der Presse, Freunde, was ich ganz wichtig finde, Bekannte, Kollegen, dann bist du als Autor, Regisseur, also als Autorenregisseur tatsächlich für alles verantwortlich. Mhm. Und gleichzeitig kann ich es mir irgendwie anders auch nicht vorstellen, weil für mich ist Filmemachen eine ganz individuelle, persönliche, intuitive Angelegenheit, die aus mir herauswächst, wie eben bei einem Maler auch ein Kunstwerk. Das ist, es ist so, dass ich durchaus Sehnsüchte habe und übrigens auch manchmal Visionen habe, dass ich mit einem tollen Autor zusammenarbeite und ich eben nicht alles schreiben muss und ich eben dadurch auch mehr Filme machen könnte, wenn man das eben so ein bisschen trennen würde. Aber grundsätzlich ist es die Arbeitsweise, die mir am vertrautesten ist, die für mich die zwar krisenanfälligste und vielleicht auch konfliktreichste, aber gleichzeitig auch die beglückendste ist, weil ich als Autor einen Stoff aus mir herausgebäre, ihn als Regisseur dann auf die Welt bringe und im Schnitt eigentlich den Stoff nochmal schreibe auf eine Art. Und ich kenne es so und ich habe das Gefühl, dass der Autorenfilm ja auch in Hollywood da. David Cameron oder so, ich meine, das sind Autorenfilme. Mhm. Titanic ist ein Autorenfilm gewesen. Ja, also weißt du, das sind ja Leute, die ihre eigenen Bücher schreiben.
Wes Anderson. Tarantino.
Klar, natürlich. Das sind Leute, die natürlich, das sind also Autorenfilme, die natürlich deswegen auch so ein Alleinstellungsmerkmal haben, weil sie eben prägen. Gleichzeitig leben wir in Zeiten toller Serien, wo natürlich auch gibt es tolle Headwriter, aber auch tolle Autoren, Noah Hawley oder wer auch immer. Also das sind, da sind natürlich Writing Rooms und Kollektive und Autorenschaften auch toll. Also ich will das nicht sagen, dass es nur so geht, nur es ist halt meine Art, wie ich mit diesem komischen Monster, was irgendwo in mir schlummert und was ich dann irgendwo versuche aus mir herauszubringen, halt am besten umgehe.
Wim Wenders, Werner Herzog, Rainer Werner Fassbinder haben das in den 60ern letzten Endes schon gemacht, nämlich diesen Filmverlag der Autoren zu gründen, einfach um ihre eigenen Stoffe auch publizieren zu können. Letzten Endes hast du ja zusammen mit Stefan Arndt und Tom Tykwer auch nichts anderes gemacht mit X-Filme. Ist das auch so eine vielleicht Notwendigkeit für Autorenfilmer oder eine große Arbeitserleichterung, mit dem eigenen Stoff nicht mehr von Klingel zu Klingel rennen zu müssen, sondern zu sagen, wisst ihr was? Alle mal Arsch lecken, wir machen unseren Scheiß jetzt einfach alleine.
Ja, das war natürlich das Hauptenergetikum, was wir am Anfang hatten, 1994, als wir die Bude hier aufgemacht haben. Das war, dass wir die Schnauze voll hatten von Produzenten, Herstellungsleiter, die primär auf ihre Handlungsunkosten und ihren Gewinn gucken und die, wenn es nötig ist, auch nicht bereit sind, wirklich in die Kunst und in die Qualität des Filmes zu investieren. Das war sicher auch der Grund. Zudem haben wir uns natürlich auch danach gesehnt, dass wir hier eine Familie oder eine Art Kochtopf sind, in dem wir miteinander Kontakt haben, wo wir uns gegenseitig anrufen, wo wir Bücher zeigen, wo wir uns besprechen, wo wir Schnittversionen uns gegenseitig angucken, Input geben. Und das ist auch tatsächlich, die Rechnung ist auch wirklich aufgegangen. Die erste Rechnung, natürlich müssen unsere Produzenten hier im Hause auch auf AUs und Gewinn jetzt achten. Also auch hier gibt es wirtschaftliche Grenzen und auch hier ist es nicht so, dass wir jetzt einfach Götter sind, wir Regisseure. Also wir müssen uns auch ganz schön an Spielregeln halten und das finde ich auch richtig so. Mhm. Also wenn da einer aus der Linie springt, was bei uns auch schon vorgekommen ist, dann ist das bei uns auch schnell, wird das auch wirtschaftlich gefährlich. Also wir müssen uns schon auch disziplinieren, dass wir uns wirtschaftlich vernünftig verhalten. Aber der Kontakt, den wir untereinander haben, dann natürlich die Eigenbestimmung, die wir letztendlich in der Produktionsform, in der Verleihform auch haben, ist natürlich schon ein echtes Asset, was wir uns gewünscht haben und was ich mir auch gar nicht anders vorstellen kann. Und auch Leute, die jetzt weiter draußen in der Welt waren, wie Tom, der in anderen Studio, in Hollywood-Studio, was weiß ich, bei Bernd Eichinger, bei Konstantin gearbeitet hat und der wirklich gerne hierher zurückkam, um zu sagen, hey, die Arbeitsweise, wie wir das hier haben, ist wirklich die beste. Das hat sich schon bewährt, finde ich.
Deswegen heißt es vermutlich auch X-Filme Creative Pool. Ein Wahnsinnsjob macht ihr hier seit Jahren, habt viele erfolgreiche und was noch wichtiger ist, viele gute Filme rausgebracht.
Danke.
Dani Levy, vielen Dank. Ja, ab gerne. Donnerstag ganz neu im Kino mit Die Welt der Wunderlichs. Dafür alles Gute und bis hoffentlich bald.
Ja, danke dir.
habt ihr natürlich gemerkt, weil ihr aufmerksam zugehört habt, natürlich nicht ab Donnerstag im Kino, weil das ja nun mal das angekündigte, liegen gebliebene, wunderschöne Interview war mit Dani Levy. Mittlerweile aber, falls ihr die Welt der Wunderlichs im Kino verpasst haben solltet, auch ganz easy zum Ausleihen draußen, da könnt ihr gucken und diesen Film vielleicht tatsächlich dann nochmal nachholen, wenn ihr denn Bock habt.
Du hast den Kopf eines Rohlings.
Oh, danke.
Ja, eine echte Verbrechervisage. Wenn ich dich male, wie ich dich jetzt sehe, und ein Polizist würde das Bild sehen, würfe man dich kurzerhand ins Gefängnis.
Dann lassen wir es vielleicht sein.
Nein, schon gut. Es wird mir ohnehin nicht gelingen, dich so zu malen, wie ich dich sehe.
Sicher?
Ja, natürlich. Es ist unmöglich.
Herzlich willkommen im Paris im Jahr 1964 und in Stanley Tucci's wunderbarem neuen Feel-Good-Biopic Final Portrait. Was ihr eben gerade gehört habt, das waren die zwei Hauptdarsteller des Films. Jeffrey Rush als genialer, aber auch sehr kauziger und meist übellauniger Schweizer Maler Alberto Giacometti und ihm gegenüber sein Modell, der junge Amerikaner James, gespielt von Armie Hammer. Das Malergenie und seine neueste Porträtmuse haben sich gerade erst in Paris kennengelernt und kurz vor James' Abreise zurück nach New York gesteht ihm Alberto, dass er ihn vorher gerne noch malen würde. Was dann passiert, habt ihr eben schon kurz gehört und auch genau da geht's weiter. Alberto flucht und motzt und flucht quasi bei jedem einzelnen Pinselstrich. Nichts will gelingen. Also für den Maler ist das völlig normal.
Nur, dass du es weißt, es ist auch unmöglich, ein Porträt je fertigzustellen.
Was heißt das?
Nun, früher wurden Porträts fertig. Das war unerlässlich. Sie waren ein Ersatz für Fotos. Heutzutage sind Porträts bedeutungslos.
Was wir tun, ist also bedeutungslos?
Und unmöglich. Und ich tue es nicht mal. Ich kann nur immer versuchen, es zu tun.
Eigentlich eine ganz klare Ansage. Kunstliebhaber James sucht aber nach der Metaebene in der Aussage des Künstlers und denkt sich, naja, also irgendwann wird er das Porträt von mir doch wohl fertig haben. Und dann hat mich ein berühmter Maler in Öl verewigt. Denkt sich James und verschiebt Rückreise um Rückreise.
Ich würde nur gern wissen, wie viele Tage du noch brauchst.
Ich weiß nicht. Ich denke, eine weitere Woche wäre toll.
Eine Woche?
Eine Woche, ja. Ich denke, eine Woche wäre toll.
Ich kann meinen Flug verschieben. Auf nächsten Mittwoch?
Mittwoch? Ja, Mittwoch ist gut, sehr gut. Lass uns Mittwoch sagen.
Klar, Mittwoch, das klappt bestimmt. Ist ein bisschen wie Charlie Brown und Lucy, wenn sie den Football auf den Boden presst, er Anlauf nimmt und sie sagt, diesmal halte ich ihn ganz bestimmt fest, Charlie Brown. Was mich an diesem Film wirklich berührt hat, ist die Tatsache, dass es Regisseur Stanley Tucci, der selbst gar nicht mitspielt, hier so toll gelingt, aus so wenig Story so viel Film zu zaubern. Ein Maler, sein Porträtmodel und die beiden kommen einfach nicht miteinander voran, weil der Maler, Künstler, der er ist, permanent hin und her schwankt zwischen von Selbstzweifeln zerfressen sein und einer wirklich grenzenlosen Egozentrik auf der anderen Seite. Neben seiner eh schon viel jüngeren Ehefrau hat Maestro natürlich auch noch eine nochmal viel jüngere Muse und Geliebte, die beinahe seine Enkelin sein könnte. Er malt drei Striche, flucht dabei wie ein Bierkutscher und dann geht man auch gerne mal mittags ins Pariser Bistro um die Ecke und klemmt sich eine Flasche Rotwein hinter die Binde oder man trifft sich mit dem Spusi. Giacometti, wie er leibte und lebte, 2 Jahre später, übrigens 1966, ist der berühmte Maler in Paris gestorben. Das erklärt auch ein bisschen den Titel des Films Final Portrait. Das Model, der Jüngling auf der anderen Seite, macht das alles mit so einer Mischung aus Neugier, Faszination und Masochismus beinahe schon. Alles in der Hoffnung, dass sein Porträt aus des Meisters Hand doch irgendwann mal fertig wird. Armie Hammer, toll in dieser fast unterwürfigen übergriffigen Haltung, die er spielt, alles, was er da in Paris erlebt, aufsaugend wie ein Schwamm, und Geoffrey Rush als Giacometti eine wirklich totale Granate. Eine der besten Rollen seiner Karriere, wie ich finde. Leider mit der völlig falschen Synchronstimme besetzt, also guckt den bitte lieber im Original. Die deutsche Stimme ist nicht gut gecastet, die ist viel zu glatt und zu jung, das passt nicht so dolle. Im Original Geoffrey Rush mit seiner tiefen, grummeligen Stimme ist nochmal viel, viel besser. Ändert aber nichts daran, auch die deutsche Synchro nicht, dass Stanley Tucci hier fantastisch aufs absolute Maximum reduziert hat. Der 60er Jahre Paris-Look sitzt 1A, also auch Stylisten und Location Scouts haben einen super Job gemacht, und damit ist Final Portrait eine absolute sich ab Donnerstag angucken Empfehlung. Easy Listening für die Augen sozusagen, also wirklich echtes Feel-Good-Kino. Eine Stunde Film bei Deutschlandfunk Nova. Ihr erinnert euch bestimmt an Snatch, Schweine und Diamanten. Das war diese krasse, bizarre, sehr sarkastische Guy Ritchie-Komödie über das ist eine Zwickmühle jetzt. Also eigentlich sagen würde ich gerne über so britische Zigeunerclans. Darf man ja eigentlich nicht mehr, ne? weil es nicht politisch korrekt ist. Aber auf der anderen Seite denke ich, das ist ja hier eine Stunde Film und nicht eine Stunde politisch korrekt sein. Es geht um Kunst letzten Endes. Und wer jemals von euch Snatch gesehen hat, mit einer absolut großartigen schauspielerischen Leistung von Brad Pitt, by the way, der weiß, dass das kein Film ist über Menschen mit Sinti-Roma-Background, sondern dass das eine bittersüße, höchst ironische Groteske über einen Zigeuner-Clan ist. Auf Englisch ist das alles ein bisschen einfacher, da werden sie wahlweise Gypsies oder Pavi genannt und nennen sich nicht ohne Stolz auch selbst so. Warum jetzt diese ganze christliche Ansprache am Abend? Weil am Donnerstag ein Film in den Kinos startet, der diesem Film von Guy Ritchie nicht unähnlich ist. Das Gesetz der Familie heißt er, in den Hauptrollen zwei wirkliche Giganten, nämlich Brandon Gleeson als das alte, grummelige Familienoberhaupt Colby und Michael Fassbender als dessen ältester Sohn Chad. Ebenfalls ein Paar wie ein Gypsy-Clan oder zum besseren inhaltlichen Verständnis eine britische Zigeunerbande. Leben alle zusammen in so einem Trailerpark aus lauter Wohnwagen außerhalb von Gloucestershire. Das liegt im Südwesten Englands an der Grenze zu Wales. Oberhaupt Colby, dessen ältester Sohn Chad, mit Frau und zwei Kindern, 7, 8 Leute insgesamt. Der Clan raubt und stiehlt sich so durchs Leben, Einbrüche, Überfälle, Hehlerware verticken als Alltagsjob. Die Welt ist ein einziger großer Abenteuerspielplatz, aber ausgerechnet Chad macht seinem alten Herrn mehr und mehr Sorgen. Ganz offensichtlich will der für sich, seine Frau und die zwei kleinen Kinder nämlich eigentlich mittlerweile ein ganz anderes Leben.
Was ist los, Chad?
Ich bin müde.
Komm schon, rede mit mir, Junge. Was ist los?
Nichts ist los. Zu wenig Schlaf, das ist alles.
Wieso hast du dich gestern wie ein winselndes Arschloch verhalten? La 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 la. Du warst ängstlicher als die Kinder. Verdammt, hör mir gefälligst zu.
Was soll der Quatsch?
Du hast keine Ahnung, Chad. Keine Ahnung, wie schwer das alles war, das alles aufzubauen. Du bist mein Ältester und benimmst dich wie ein Volltrottel. Weißt du, was mein Vater mal zu mir gesagt hat?
Ja, weiß ich.
Ja, das weiß er deshalb, weil der alte Colby jeden Abend am Lagerfeuer dieselbe alte Geschichte über seinen alten Herrn erzählt. So eine Art Einschwörung auf das Leben als Paar wie, dass Zusammenhalt über allem steht und natürlich das Patriarchat. Heißt, Colby hat das Sagen und alle hören gefälligst auf sein Kommando. War immer so, ist so, wird immer so sein. Wovon lebt dieser Film? Ganz klar von seinen irre guten Hauptdarstellern, von Brandon Gleeson als wirklich brutalem, keinen Widerstand duldendem Familienoberhaupt mit harter Hand und Michael Fassbender als dessen ältester Sohn, der zwar irgendwie aussteigen will, aber auch wirklich Schiss vor seinem Ollen hat. Es ist eine Abwärtsspirale, die sich schön subversiv und vor allem ganz subtil nach unten dreht. Wir gucken macht- und fassungslos zu, wie alles vor die Hunde geht. Und das tatsächlich fast kammerspielartig, mit einem ganz zentralen Dreh- und Angelpunkt, sowohl örtlich als auch inhaltlich, nämlich diesem gammeligen Wohnwagenpark des Clans, der hier großartig instrumentalisiert wurde, nämlich gleichzeitig als der ewige, sichere Hafen, auf den man sich verlassen kann, aber auch
als eine Art Gefängnis für jeden, der den Ausbruch aus dem heiligen Schoß der Sippe auch nur in Erwägung zieht. Das Gesetz der Familie, so heißt der Film, wunderschöne britische Landschaft trifft auf brutalen Ehrenkodex, grenzenlose Freiheit trifft auf fesselnde Abhängigkeit, ist ab Donnerstag draußen und ist wirklich sehr sehenswert. So, die Damen und die Herren, ein weiterer Beweis dafür, wie schnell eine Stunde vorbeifliegen kann, wenn es Dienstagabend und wenn es die Stunde zwischen 20 und 21 Uhr ist. Ich sage herzlichen Dank fürs Zuhören, es war mir ein Vergnügen, wie immer. Tom Westerholt ist für heute raus, habt eine schöne Zeit, bis dann und tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Jeden Dienstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.